Liebe Gemeinde, wenn ihr hier heute auf den Altar schaut, dann werdet ihr merken, was hat er sich denn jetzt gedacht? Er bringt so einen Salzstreuer mit und ich sage nicht, bei welcher Firma ich den gekauft habe, aber mit diesem Salzstreuer, den mag ich, denn mit dem passiert etwas nicht, was mir schon so oft passiert ist. Euch ja auch? Ihr sitzt in einem Lokal und ihr probiert das Essen. Vielleicht geht es euch so wie mir, es fehlt Salz. Ihr nehmt den Salzstreuer. In dem Moment wünscht ihr, ihr hättet das nicht getan. Denn ab jetzt ist das Essen nicht mehr genießbar. Der Deckel fällt ab und der gesamte Inhalt des Salzstreuers entleert sich in eurem Essen. Wenn ihr in einem Lokal seid, wo ihr gut bekannt seid, dann könnt ihr sagen, oh, mir ist ein Missgeschick passiert und sie bringen euch das Gleiche nochmal. Manche aber sagen, selber schuld. Jetzt gucken sollen, ob das Ding zu ist oder nicht. Darum mag ich diesen Salzstreuer. Hier kann das nicht passieren. Was hat Salz mit Torrevieja zu tun? Habt ihr das gewusst? Diese Salzberge in Torrevieja und Santa Pola? Wo ist dieses Bild hier aufgenommen? Was glaubt ihr? Ist das Santa Pola oder Torrevieja? Wer ist für Torrevieja? Falsch, war Santa Pola. Ja, ich weiß nicht, ich habe von Torrevieja nur ein Bild gefunden, was richtig gut ist. Salinas de Torrevieja Alicante. Ein bisschen unscharf. Aber diese Salzberge, sie sind das, was den Reiz dieser Gegend hier ausmacht. Ihr seid ja hoffentlich nicht nur wegen der Sonne hier, die scheint ja in ganz Spanien. Ne? Die haben wir abonniert für diesen Monat, nicht? Und die bleibt auch hier. Aber das Besondere dieser Gegend, hier im Raum Torrevieja, wo der Tourismus begann, ist vor allem der große Salzsee, der hier ganz in der Nähe ist. Wenn ihr einen Kreisel weiterfahrt, könnt ihr dann links runter direkt zum Salzsee runterfahren, in die Urbanisation San Luis. Dieser Salzsee hat eine ganz besondere Eigenart. Wenn der austrocknen würde, dann würde Torrevieja sich leeren, unglaublich. Denn die eigentliche Attraktion wäre weg. Dieser Salzsee, der macht, dass wir hier in der Gegend ein besonderes Klima haben, ein Mikroklima, ein besonders heilsames Klima. Gut für Atemwegserkrankungen, gut für Rheuma, verschiedenes andere. Vor ungefähr 40 Jahren begann der Tourismus hier im Raum Torrevieja an diesem Salzsee. Habt ihr gewusst, was das Symbol für Torrevieja ist? Barco de Sal. Das ist das Symbol für Torrevieja. Wenn ihr einmal nach Elche fahrt, dann fällt euch immer wieder so eine Büste auf, ein Kopf, von dem niemand genau weiß, was er darstellt. Es ist die Dama de Elche, das Wahrzeichen für Elche. In Torrevieja werdet ihr so eine Büste vergeblich suchen. Immer wieder findet ihr so ein Schiff voller Salzkristalle. Es ist das Wahrzeichen von Torrevieja. Und darum heißt diese Stadt die Salzstadt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum der Salzstreuer hier ist. Aber noch besser werdet ihr das verstehen, wenn ihr jetzt auf den Predigttext hört. Bitte schön.
Hier sei das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann man nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit Gottes Wort.
Dankeschön, Benny. Salziges Salz, so habe ich diese Predigt überschrieben. Was, wenn Salz nicht salzt? Dann ist der Salzstreuer verstopft. Oder aber, Jesus sagt, dieses Salz ist für gar nichts mehr Nütze. Denn wenn Salz nicht mehr salzt, was soll man damit noch machen? Nicht mal die Vögel fressen es. Liebe Gemeinde, stellt euch folgendes Bild vor. Da stehen 12 einfache Männer. Viele Fischer darunter. Und manchen sieht man an, dass sie wahrscheinlich keinen ganz leichten Charakter haben. Da sind auch Leute dabei, die haben eine dunkle Vergangenheit. Und in ihrer Mitte Jesus, der ihnen sagt, was sie eigentlich sind. Eigentlich sind sie nichts. Armselige Würmer, würde jemand sagen. Manche würden sogar noch krasser formulieren. Sie würden sagen, eigentlich ist das doch der Abschaum der Gesellschaft. Das ist die unterste Schublade. Ein armer Haufen. Eine kleine Herde. Paulus stellt später fest, wenn er die christlichen Gemeinden besucht, auf der Kanzel steht und so durch die Reihen guckt, da ging es ihm anders als mir heute. Die meisten von euch kenne ich kaum mit Namen und weiß noch weniger über ihre Persönlichkeit. Bei Paulus war das anders. Gerade in Ephesus, wo er einige Jahre lebte, aber auch die anderen Gemeinden, die er doch mehr als einmal besucht hat, dann sagte er im ersten Korintherbrief, da sind nicht viele Intellektuelle, da sind nicht viele Einflussreiche, da sind nicht viele Angesehene, dagegen viele schlichte Gemüter, viele angeschlagene Leute, viele, deren Stimme in der Öffentlichkeit nicht voll zählt. 1. Korinther 1, 26. Mich überraschen diese Worte ein bisschen. Das klingt ja so fast, als hätte er, der der einzige Akademiker unter den Aposteln war, etwas gegen Bildung. Ist keineswegs so. Paulus ist einfach nur realistisch. Und er trifft damals wie heute genau den Nerv der Zeit. Er wusste, wovon er spricht. Paulus war selbst so einer, dem die eigene Bildung im Grunde im Weg stand. Er war selbst jemand, der von sich später sagte, ich war ein frommer Mensch. Und Gottes Wort, für ihn waren das die 5 Bücher Mose, die Tora, die habe ich gehalten, so gut es ging, mit allem Ernst. Später sagt er, das war eine Torheit. Das, was ich von meinem Verstand begriffen habe, das habe ich weit hinter mir gelassen. So war es damals. Und heute? Wie sieht es aus bei uns? Wie sieht es aus in Ihrer Gemeinde, lieber Besucher, lieber Gottesdienstbesucher? Ist das viel anders? Wir arbeiten gerade am Dienstag im Jakobusbrief und stellen fest, da muss wohl in einer der Gemeinden ein Problem aufgetreten sein. Nämlich, dass dort jemand war, der relativ mittellos war. Paulus sagt, er war arm. Und dann waren da andere, die waren sehr wohlhabend. Paulus nennt sie einfach reich. Und die haben den Armen untergebuttert. Sie haben ihm Unrecht getan. Nur, weil er sich nicht wehren konnte. Sie haben ihren Wohlstand und ihren Einfluss genutzt. Paulus geißelt das mit ganz harten Worten. Jakobus geißelt das mit ganz harten Worten. Wir sehen in unserer Gemeinde auch ganz viele Menschen, die zu uns finden, weil sie sich in Schwierigkeiten befinden. Und wenn wir durch die Jahrzehnte der deutschen Geschichte zurückschauen, dann merken wir, immer wenn unser Heimatland in Schwierigkeiten war, ich meine in ernsten Schwierigkeiten, füllten sich die Kirchen. Und wenn es ihnen wirtschaftlich gut ging, so wie im Moment, werden die Kirchen leer. Und ich bin überzeugt, viele Pastoren in Deutschland würden mich heute um diese Besucherzahl beneiden. Ach, wenn unsere Kirche mal im Mittelschiff so voll wäre, dass Leute im Seitenschiff sitzen müssten. Stattdessen bleiben Kirchenbänke leer. Wir denken an Jesus, der auf seine 12 Leute guckt. Und er sieht viel mehr als nur den einfachen Fischer. Er sieht viel mehr als die Leute mit ihrer Vergangenheit. Er schaut tiefer und das tut er auch heute. Er schaut heute in unser Herz. Er sieht nicht nur das, was offensichtlich ist. Er sieht nicht nur, wie gut wir gekleidet sind oder wie weniger gut, sondern er blickt hinter die Fassade und er sieht, wie die Woche gelaufen ist. Er sieht unser Versagen, wenn es es gab. Er sieht vielleicht unseren schwachen Glauben. Er sieht vielleicht unser kümmerliches Gebetsleben. Vielleicht die Bindungen, die uns gefangen halten. Vielleicht aber auch sieht er die Feigheit, wenn wir in unserem Bekanntenkreis Farbe bekennen sollten und für unseren Glauben einstehen sollten. Das alles sieht er. Und dann sagt er zu seinen 12 Freunden und zu allen, die zu ihm gehören sollten, was sie wirklich sind. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und ihr seid, hier habe ich so einen typischen Leuchter mitgebracht aus Israel, ihr seid das Licht der Welt. Diesen Leuchter habe ich mitgebracht und jeder unserer Reisegruppe hat ihn damals in Israel mitbekommen. Und so lange ist es ja 2 Jahre, glaube ich, her, Monika, oder? Schon 3? Die Zeit geht so schnell, seit wir da waren. Ich wollte wissen, ob das wirklich stimmt. Wenn ich jetzt hier Olivenöl einfülle, brennt das? Schaut mal, was passiert. Ihr könnt es gerne selber testen. Ja, dafür müsste das Ding brennen, so. Hier ist Olivenöl drin, aber es ist nicht mehr ganz frisch. Dieses Olivenöl ist mindestens 1,5 Jahre alt. Und er brennt, mit ein bisschen Mühe brennt er. Und ich glaube, es wird den Gottesdienst nicht überstehen. Und wenn ich dieses Öl anfasse, dann ist das nicht mehr Öl, das man zur Hautpflege auch nehmen könnte, sondern es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, wie eine Sülze. Es ist nicht mehr flüssig. Was ist mit diesem Öl passiert? Warum schon ist das Ding aus? Warum nützt es nicht mehr, damit diese Lampe brennt? Das wollen wir nachher angucken im letzten Teil der Predigt. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Schaut mal, Jesus definiert hier das Wesen der Christen. Wir fragen uns heute und wir suchen regelrecht, was macht Christsein aus? Mich haben in der vergangenen Woche einige Leute angesprochen, was sie da in der Costa Blanca Nachrichten gelesen haben über die Besetzung der Pfarrstelle der evangelischen Landeskirche. Ich war auch sehr betroffen und möchte darauf nicht näher eingehen. Aber viele Christen fragen sich, was ist denn noch wirklich Christsein? Was macht das Christsein aus? Jesus versucht sich in Definitionen, wie sie damals üblich waren, indem er Beispiele bringt. Er sagt nicht, ihr sollt das Salz der Erde sein. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr müsst euch nicht bemühen, würzig zu sein, sondern ihr seid Salz. Ihr müsst euch nicht anstrengen, wie diese Lampe zu leuchten, sondern ihr leuchtet. Wir tragen dieses Wesen aber nicht in uns selbst. Aber dort, wo der gekreuzigte und auferstandene Herr, von dem dieses Kreuz das Symbol der Christenheit spricht, wo er Herr wird eines Menschen und wo er ihm Lebensmittel wird, da sagt er, jetzt bist du Salz und jetzt bist du Licht, weil ich bin in dir. Im alten Israel wurde jedes Opfer, das Gott dargebracht wurde, mit dem Salz des Bundes gesalzen. Da steckt eine besondere Symbolik drin. Wen das interessiert, der mag einmal nachlesen, was der Salzbund bedeutet im Alten Testament. Jedes Opfer, das im Tempel gebracht wurde, wurde gesalzen. Nun sind wir das Opfer. Wir geben unser Leben als lebendiges Opfer an Gott hin. Und Jesus ist das Salz des Bundes, das sich in uns bindet. So werden wir Salz der Welt. Diese Öllampen, die waren damals verbreitet. Es gab kein elektrisches Licht. Diese Öllampen mit diesem Docht, der angezündet wurden. Nun sind wir die Lampe und der Docht. Jesus, das Licht der Welt, ist es, der uns seinen Geist als Öl zum Brennen gibt und den Docht des Glaubens in uns anzündet. Nur so werden wir Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Jesus will klar machen, die ganze Erde wird von euch gesalzen. Die ganze Erde ist auf euer Licht angewiesen. Die Öffentlichkeit, die muss mit euch rechnen. Sowohl der Staat, aber auch die Wirtschaft, die Politik und die Kultur, sie stehen in eurem Kraftfeld. Aber es geht nicht aus eigener Kraft. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Da steht Jesus vor Pilatus. Und Pilatus erwäscht sich die Hände und mit dieser kümmerlichen Geste wird Jesus abserviert. Für ihn ist der Fall Jesus, Mann aus Nazareth, erledigt. Der nächste bitte. Und es kamen viele, die Jesus nachfolgten und das Schicksal ihres Herrn teilten. Das ging so weit, dass das ganze Römische Reich von einem großen geistlichen Erdbeben erfasst wurde. Denn der Geschmack, den das Salz, das ausgestreut worden war, dieser Welt mitteilte, das war nicht mehr herauszukriegen. Das Licht, das sich in dieser Welt ausgebreitet hatte, war nicht mehr auszukriegen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Als ich dieses Schiff das erste Mal in Torrevieja sah, ich dachte, was bedeutet das? Und dann herausbekam, es ist ein Symbol für Torrevieja. Habe ich mir überlegt, könnte das nicht ein Symbol für diese Gemeinde, die gerade im Entstehen war, sein? Denn wer ist Licht der Welt und wer ist Salz der Erde, wenn nicht die Christen hier in Torrevieja? Wenn nicht die Christenheit weltweit? Das Geheimnis der christlichen Existenz ist nicht, was du tun musst. Das Geheimnis der christlichen Existenz ist, wer du bist. Und die Tatsache, dass Christus da ist. Und wenn er da ist und in dir lebt, dann hast du richtig zu tun. Mit dem Salzen und mit dem Leuchten. Wisst ihr eigentlich, wer ihr seid? Fragt Jesus seine 12, die da vor ihm stehen. Dieser kleine Haufen, diese mehrheitlich ungebildeten Männer. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und dann zeichnet Jesus 2 eigentlich deftige Karikaturen auf. Stellt euch diesen Salzberg noch einmal vor. Wenn ihr Richtung Flughafen fahrt, auf der rechten Seite diese riesigen Salzberge, im Moment wird gerade Salz geerntet, was das Zeug hält. Oder diese Berge hier in Torrevieja am Salzsee, das ist viel Salz, kostbares Salz. Hier in Torrevieja wird pro Jahr 500.000 Tonnen gewonnen und in die gesamte Welt verschifft. Dieses Salz, es ist kostbares Salz. Damals noch viel kostbarer als heute. Es gab eine Zeit, da wurde 1 Gramm Salz mit 1 Gramm Gold aufgewogen. 1:1. Salz ist kostbares Salz. Aber stellt euch vor, Salz findet keine Verwendung. Neben diesem Salzstreuer steht bei mir in der Küche noch so ein Salzfass. Da steht Salz drauf. Und da ist der Vorrat im Grunde drin. Und jedes Mal, wenn ich am Kochen bin, dann verwende ich nicht das, weil sonst wird es pampig hier drin, sondern ich greife in das Salzfass und habe eine Prise in der Hand. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid Salz in diesem Salzfass. Und manche bleiben gerne in so einem Salzfass, tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang. Und irgendwann wird der Kübel in der Ecke vergessen. Einer stößt ihn um. Jesus sagt, das Salz liegt auf dem Boden und ist für nichts mehr brauchbar. Wo gibt es denn sowas? Das andere Beispiel. Da ist eine Lampe, eine Öllampe. Aber keiner benutzt sie. Keiner weiß, dass die Lampe auch leuchten kann. Und dann nimmt einer einen Scheffel, das ist ein Getreidemaß, und stülpt es über die Öllampe. Und die Flamme, die brennt noch eine kurze Zeit, aber dann hat sie keinen Sauerstoff mehr und sie erlischt. Wo gibt es denn sowas, fragen wir uns. Denn eines, das war damals wie heute selbstverständlich, hast du eine Lampe, dann hast du sie, damit sie leuchtet. Wozu hast du sie sonst? Hast du Salz? Dann hast du es, damit du dein Essen würzen kannst. Wozu hast du es sonst? Dass es in einem Salzfass vor sich hingammelt, nützt ja niemandem. Es ist eine Selbstverständlichkeit, damals wie heute, das Salz zum Salzen und das Licht zum Leuchten. Und das Salz ist umso begehrter, je langweiliger das Essen schmeckt. Und das Licht ist umso wertvoller, je dunkler die Umgebung ist, in der es leuchtet. Jesus will sagen, du musst raus aus dem Salzfass. Und du sagst, aber es ist so schön in diesem Salzfass, da sind die Frommen unter sich, da versteht man sich, wir singen schöne Lieder, keiner widerspricht einem, wir sind einig im Glauben. Wir Christen, merke ich häufig, wir haben Angst, von der Welt angesteckt zu werden. Dabei ist es doch genau umgekehrt. Wer im Salzfass bleibt, wird unbrauchbares Salz. Manche denken, ich muss erst noch geistlich wachsen, bis ich die Geborgenheit meines Salzfasses verlasse. Aber der Geist Gottes will uns gerade dann wachsen lassen, wenn wir hinausgehen. Unser inneres Leben, es wächst an den Aufgaben, die der Herr uns stellt, aber bestimmt nicht in dem Salzfass. Nein, nicht die Welt soll uns anstecken. Wir sollen Salz der Erde sein. Wir sollen sie salzen, nicht andersrum. Und ihr merkt, ich bin schon wieder in meiner Formulierung. Jesus formuliert viel zuversichtlicher. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr salzt die Erde. Ihr könnt gar nicht anders. Was heißt salzen? Torrevieja, diese Salzstadt, möchte drei Elemente aufzeigen. Das erste ist, Salz würzt. Mit mir schimpfen die Leute immer, manchmal salze ich das Essen, bevor ich es probiert habe. Ich kenne halt das Lokal, in das wir jeden Sonntag nach dem Gottesdienst hingehen und ich weiß, hier fehlt garantiert Salz. Also salze ich schon mal vorher. Die Leute gucken mich an und sagen, du hast gar nicht probiert. Musst du erst probieren. Salz ist ungesund. Ich sage, keine Ahnung, vielleicht lebe ich nicht so lange, aber dann hat es mir wenigstens ein Leben lang gut geschmeckt. Salz ist die Würze der Suppe. Diese Würze wirkt anziehend auf andere. Etwas Fades wird wieder schmackhaft und bringt Freude. Paulus, er bezieht die Würzkraft der Gläubigen vor allem auf das, was sie sagen. Wir lesen im Kolosserbrief, eure Rede sei freundlich und mit Salz gewürzt. Muss man mal drüber nachdenken. Ein zweites. Salz heilt. Salz brennt. Aber dieses Brennen ist heilsam. Wenn Salz in eine offene Wunde kommt, dann brennt das gewaltig. Und wenn Jesus die Wunden unseres Lebens heilen möchte, dann muss er uns diese Wunden zuerst einmal bewusst machen und zeigen. Das brennt manchmal. Das tut weh, das ist schmerzlich. Wir müssen zum Beispiel liebgewonnene Gedanken und Gewohnheiten loslassen, wenn unser Herr uns ändern will. Im Tagebuch eines Landfahrers fragt der Schriftsteller Bernanos: Sind wir Salz der Erde oder Honig der Erde? Der Honig, er hat seine Vorteile. Er schmeckt süß, er geht gut runter, er löst Wohlbefinden aus. Aber vom Süßlichen allein wird der Verfall nicht aufgehalten. Dazu braucht er das Salz. Darum sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, nicht der Honig der Welt, sondern das Salz der Erde sind wir. Wie schnell versüßen und verzuckern wir die Tragik des Lebens durch eine billige Vorstellung vom sogenannten lieben Gott. Wie leicht stehen wir in der Gefahr, die Härte der Schuld zu verharmlosen. Wie oft wird einfach die ewige Verdammnis wegretuschiert und scheinbar nur der offene Himmel gezeigt. Salz brennt und Salz heilt. Und die unverkürzte Botschaft vom Gericht und der Gnade Gottes wird daher immer brennen, aber genauso heilen. Da werden Menschen sauer reagieren und sich empört abwenden. Andere aber werden dankbar sein, dass sie endlich die wunden Stellen ihres Lebens erkennen und ein gründlicher Heilungsprozess beginnen kann. Ein letztes: Salz konserviert. Salz schützt vor Fäulnis und hat eine konservierende Wirkung. Früher wurde vor allem Fleisch mit Salz haltbar gemacht. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann will er damit klarmachen, die göttliche Wahrheit, sie wird von Menschen, von den Christen weitergesagt. Sie wird ihre Wirkung nicht verfehlen und sie wird die zersetzende Kraft der Schuld und Sünde aufhalten. Und wir schauen in unser Land und wir sehen in unsere Gesellschaft und wir merken, dass das Fleisch des Volkes faulig und manchmal sogar stinkend geworden ist, weil es an Salz fehlt. Wir fragen uns, welche Werte gelten denn noch? Im Moment ist die Diskussion über Olympia, das heute zu Ende geht, überschattet. Aber wenn man die Medaillen analysieren will, dann wird man über die sogenannten dunklen Goldmedaillen sprechen. Und wir werden darüber nachdenken müssen, erstaunlich, wie viele Rekorde bei diesem Olympia gebrochen worden sind. Ist es überall mit rechten Dingen damit zugegangen? Oder hat man nachgeholfen, chemisch, mit irgendwelchen Medikamenten? Olympia, das Fest, wo Frieden gepredigt werden soll, Fairness, hat seinen Reiz verloren. Eine Gesellschaft, die keine Werte mehr hat, fault vor sich hin. Da breitet sich Todesgeruch aus. Hier fehlt Salz. Da sind dringend Menschen nötig, die die Salzkraft der Gedanken und der Worte Gottes in diese Welt tragen. Christen können das drohende Gericht Gottes aufhalten, das Menschen die Chancen nimmt, Buße zu tun und ihr Leben zu ändern. Glauben Sie, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, dass Ihre Familie, dass Ihre Gemeinde, dass die Gesellschaft, in der Sie unterwegs sind, durch Ihren Einfluss, durch das Salz, das Sie darstellen, konserviert wird? Jesus schließt seine Vergleiche mit dem Licht ab. Er sagt, da gibt es keine Möglichkeit, dass eine Stadt, die auf dem Berg liegt, verborgen bleiben kann. Es ist ein Bild für die Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, wo viele Menschen sind, durch die Christus hindurchleuchtet. In der Gemeinde leuchtet schon ein wenig von dem, was Jesus einmal uns offenbaren wird, wenn wir bei ihm sind. In der Gemeinde sind Menschen, die ihre Fensterläden hochziehen, damit das Licht in die Welt hinausleuchtet. Sie wissen um die Kraft der Vergebung und können daher auch zu eigener Schuld und zu eigenen Fehlern stehen. Wer in Gemeinde kommt, in Gemeinde Jesu, der muss bemerken, wie das Licht leuchtet und auch das eigene Leben in einem anderen Licht darstellt. Gemeinde ist der Ort, wo uns im wahren Sinne des Wortes heimgeleuchtet wird. Dort sehen Menschen jetzt schon das Ziel. Darum habe ich dieses letzte Lied gewählt. Du bist mein Ziel, mein Gott. Sie erkennen etwas von dem Ziel, zu dem die Wege der Menschen hinführen sollen. Jesus zeigt uns, und damit möchte ich abschließen, was wir sind. Und er ermutigt uns. Er sagt nicht, ihr sollt Salz der Welt sein. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir in diese Welt gucken, gerade nach Spanien gucken, dann merken wir rein zahlenmäßig, besteht hier ein ganz großes Ungleichgewicht. Es gibt wenig Salz und viel Teig. Es gibt wenig Licht und viel Dunkelheit. Und dennoch gilt, wenig Salz kann eine große Menge Teig salzen. Und wenig Licht genügt, und dieses Bild ist noch stärker, um in der Dunkelheit weit zu scheinen. Darum, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, ja, der dich zu Jesus Christus bekennst und manchmal auf dein Leben guckst und merkst, irgendwie ist das ganz schön kümmerlich. Irgendwie komme ich nicht weiter in meinem Glaubensleben. Kann es sein, dass das Öl in deiner Lampe nicht mehr ganz frisch ist? Was passiert, wenn ich sie umdrehe? Das Ding ist halb voll. Ich sage euch, es passiert gar nichts. Es tropft nicht mal. Dieses Öl ist eine Pampe geworden, wie ein Sirup. Und darum brennt er dort kaum. Darum gilt es neu, uns darauf zu besinnen, was wir sind. Es ist nicht unsere Kraft, durch die wir uns immer wieder anstrengen müssen und kämpfen müssen. Wir dürfen uns darauf besinnen, was wir vorhin gesungen haben, bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Ja, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir Kinder des Königs. Das ist nicht ein bisschen. Neulich bekam ich ein Mail und jemand stellte mir die Situation in seinem Freundeskreis da, da ist jemand, der in großen Schwierigkeiten ist mit Depression und eigentlich braucht es hier einen Klinikaufenthalt. Aber man hat keinen Zugang mehr zu diesem Menschen. Und mein Bekannter fragt, hast du noch eine Idee, was ich noch tun kann? Und ich schicke ihr per WhatsApp drei Hände, die so beten. Und sie schreibt zurück, ich bete schon lange für sie. Aber der Eindruck bei mir blieb, kann ich nicht mehr tun, als nur beten? Liebe Schwester, lieber Bruder, nicht nur beten. Beten und glauben, das ist das Stärkste, was wir in der Hand haben. Das ist die Kraft des Salzes. Das ist das Licht der Lampe. Nicht nur beten. Nur beten ist auswendig ein Gebet aufsagen und mit Gedanken schon beim Abendessen sein. Das ist nur beten. Aber wirklich beten aus der Tiefe des Herzens, aus der Tiefe eines glaubenden Herzens, das bewegt den Arm Gottes. Mit diesen drei Gebetshänden wollte ich anzeigen, sucht ihr Verstärkung. Im Gebet brauchen wir Verstärkung. Gott möchte, dass wir in Einheit und Gemeinschaft beten. Salziges Salz. Salziges Salz ist, was wertvoll ist, was eine Speise salzt, woran wir wirklich Freude haben. Aber was ist Salz, wenn es nicht mehr salzt? Was ist Salz, wenn es hier auf den Boden fällt und zertreten wird? Es ist für nichts mehr gut. Was ist eine Lampe wert, wenn das Öl keine Kraft mehr hat? Lieber Gottesdienstbesucher, wenn wir in den Spiegel gucken und wir sehen nicht, was wir gerne sehen würden, dann dürfen wir uns sagen, ich bin trotzdem noch Salz der Erde. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Christus sagt, wenn du mein Kind bist, kannst du gar nicht anders. Wollen wir uns neu darauf besinnen? Sagt ihr dazu Amen? Möge Gott dazu Gnade geben. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebets und dann mit unserem Segenslied abschließen.